im Nachhinein, ich hab dann mir nach dem Fisch mir auch ein Egg nochmal zugelegt und bin dann vom Egg wieder auf meinen Fisch, weil ich surf eigentlich ein Board erst gerne, wenn ich meine, ich kann's, also ich bin auch dem mächtig. Ich hab mir das Fisch zu früh gekauft.
Ja, ein Gespräch heute, in dem ich viel gelernt habe. Unter anderem, dass ich anscheinend zumindest mit meinen Kaufentscheidungen einiges richtig gemacht habe. Hallo Leute, willkommen zurück bei Wellenlänge. Ich will heute mal gleich ganz konkret zum Punkt kommen. Wir haben es ja in den letzten Wochen schon einige Male angeteasert, dass wir mal ein paar Folgen zum Thema Material und Theorie im Surfen machen wollen. Und mit dem Material wollen wir mal anfangen. Und wir starten damit heute in unseren Surfgear February. Wir werden jeweils montags und donnerstags eine gemeinsame Folge rausbringen, also der Fabi und ich. Und er wird mich mal so ordentlich über alle möglichen Bereiche seiner Arbeit, also als Shaper, aufklären, wie die verschiedenen Boardtypen funktionieren und was es alles bei den Materialien und Ähnlichem zu beachten gibt. Bedeutet heute auch mal so ein klein bisschen im Cut im Programm. Und ich freue mich da super, mit dem Fabi echt ein bisschen Expertise in den Podcast dauerhaft geholt zu haben. Sonst war meistens eher lifestyleige Themen bei mir. Aber mit Fabi kann ich jetzt auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, was solche Sachen angeht. Und ja, mal ganz ehrlich, jeder, der sein Surfen verbessern möchte, kann es mit Sicherheit gut gebrauchen, dass man einfach ein bisschen was über sein Gerät, mit dem man unterwegs ist, lernt und ich denke, jedes Wissen in diese Richtung bringt ein Stück weiter. Von daher ab in die Folge. Ich muss mich irgendwie schon wieder so ein bisschen entschuldigen. Mein Ton ist schon wieder irgendwie ein bisschen hallig. Ich kann euch diesmal nicht erklären, woran es liegt. Aber naja, so ist das manchmal mit dem Material. Wie wir gleich lernen werden.
Oh, guten Morgen, Fabi. Schön, dass wir wieder hier sind.
Ja, hallo, bei alle Herrgottsfrüh.
Oh ja, früh heute, wirklich, dass wir das geschafft haben. Aber du bist ja ein Frühsurfer. Also für mich ist ja das Problem gewesen heute.
Ja, ich bin schon seit 5 am Arbeiten.
Ich habe die Kinder aus dem Haus, das war meine Arbeit erstmal. Und jetzt kann es losgehen.
Jawohl.
Bevor wir zum heutigen Thema des Themenmonats kommen, klingen noch so ein paar Dinge irgendwie bei mir im Kopf seit unserem letzten Gespräch tatsächlich nach, wo wir über deine Südafrika-Tour mit EcoSurf Supply gesprochen haben. Und da wollte ich tatsächlich noch ein, zwei Rückfragen zu stellen.
Stell mir die Fragen.
Also ich habe vor allen Dingen, als ich die Folge geschnitten habe, auch das Outtake dazu rausgesucht habe, das dann beim auf Instagram benutzt wurde und im Vorspann der Folge, dass halt wirklich der Scotty dazu, ich meinte, ey, pass auf, wenn jetzt jemand auf die Straße geht, fahr ihn einfach über, einfach draufhalten. Und da dachte ich nochmal, ey Mann, wie krass ist das, wenn dich jetzt wirklich jemand auffordert, dich einfach jemanden überzufahren und du bist nun auch sozialisiert hier in unserer westlichen Welt. Da wollte ich nochmal fragen, so Hand aufs Herz, hättest du das tatsächlich irgendwie tun können, wenn der jetzt neben dir sitzt und sagt, halt drauf, oder hättest du gesagt, da kommt auch ein Bremsreflex bei dir?
Es kommt ein Bremsreflex, aber ich glaube, was ich gemacht hätte, ich hätte versucht, in einer langsamen Geschwindigkeit weiterzufahren, dass es für die Person schwieriger wird, irgendwie die Scheibe einzuschlagen oder die Tür zu öffnen. Weil die Person hat ja auch einen automatischen Reflex, auf die Seite zu gehen. Also ich würde halt auf 5 km/h reduzieren und dann gucken, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, also wenn jetzt wirklich eine Person in mein fahrendes Auto einsteigen will oder die Scheibe einschlagen
muss. Ja. Also so hätte ich mir auch gedacht, ne, dass man, wenn die Situation so kommt und die Person auch entsprechend reagiert, dass man dann wahrscheinlich auch den Reflex einsetzt, dann auch einen Schlenker zu fahren und den abzuschütteln, wie im Film halt, ne, wenn man das so sieht. Aber diese Situation, fahre ihn einfach geradeaus straight über. Das dachte ich auch, das ist so krass, da kann man gar nicht mit umgehen als Westeuropäer, glaube ich, oder?
Ja, also ich glaube auch, dass, also ich glaube, dass da irgendjemand umfährt, aber dass die halt schon, wenn da jemand vorne dran steht, dass die ihn halt wegbuffen, so mit dem Auto vorne, so, ja. Aber keine Ahnung, ich könnte das auf gar keinen Fall, also ich weiß nicht. Es ist eine schwierige Situation, ja. Aber wenn du halt das Gefühl hast, der will dir was Böses, ich weiß nicht, da wecken in einem vielleicht sich Kräfte, die man noch gar nicht kennt.
Ja, vermutlich, ja. Ja, genau. Also das klang mir wirklich auf jeden Fall noch so nach, als ich die Folge dann nachbearbeitet habe. Da dachte ich, da muss ich noch mal einmal drauf zu sprechen kommen.
Ja, voll.
Eine Frage, die mich noch interessiert hätte. Du warst ja dann bei Extraform in der Fabrik und hast da auch gesagt, dass du mit einigen Leuten gesprochen hast über Arbeitsbedingungen und wie sie sich so wohlfühlen. Waren da auch Leute bei, die selber surfen gehen, oder machen die das alle nur als Job und haben mit dem eigentlichen, was sie da produzieren, dann nichts mehr zu tun?
Keiner surft. Ja. Keiner. Nur der, ich glaube, der Chef, der Rod, der ist früher gesurft, aber dem seine Knie sind mega demoliert. Der hatte tausende OPs, der kann nur noch mit Krücken laufen.
Oh, okay.
Aber ich glaube, der war übelst der Passion-Surfer tatsächlich. Und wer halt dann noch surft, waren die Leute in, also da sind zwei Shaper direkt auf dem Hof und die alle surfen, also die Shaper, aber die Gläser dort wieder nicht, beziehungsweise der eine hatte keine Gläser, also die waren beide Surfer, die haben geshaped und gegläst, aber der eine ist ein bisschen größer, der hatte Gläser, das waren aber dann auch wieder schwarze, die coole Arbeit haben die Weißen gemacht, die waren dann CNC und haben geshaped, was wieder lustig ist zu dem ganzen Trennungsding, wie wir uns ja auch schon unterhalten hatten.
Ja, ja.
Nee, aber die sind auch dann nicht gesurft eben.
Ja, krass. Hätte ich mir fast so gedacht, irgendwie, von dem, wie du es erzählt hast. Das hatte ich auch noch so, das kam mir noch so als Nachfrage. Dann dachte ich, da schieben wir nochmal hinterher.
Ja, sehr gerne.
Werbung. Ja, für was soll ich heute schon groß werben, wenn ich schon mich hier von Fabi detailliert über die ganze Theorie hinter dem Surfboard aufklären lasse, liegt es nahe, dass ich ihm auch meinen heutigen Werbeblock widme. Wenn du an einem neuen Brett interessiert bist und zum einen vielleicht einfach eine Beratung wünschst, was für ein Board zu dir passt und dann auch vielleicht sogar ein cooles Handshaped Board haben möchtest, du kannst dich gerne bei Fabi melden auf seinem Instagram-Account. Wäre da die einfachste Ansprache. Ich stelle sonst den Kontakt auch gerne her, wenn du mir schreibst. Der freut sich über jede Mail und über jeden, der mit ihm über Surfen reden möchte. Ich sage mal, Fabis Begeisterung für das Thema versprüht sich hier in dieser Folge und auch in den letzten allgegenwärtig. Von daher, da seid ihr bei ihm an einer guten Adresse. Ja, schreibt dem Fabi wirklich gerne auf Instagram. Seine Kontaktdaten, zum Beispiel Instagram, sind in den Shownotes verlinkt. Oder wer es noch persönlicher möchte, für den möchte ich hier gleich schon mal eine kleine Ankündigung machen. Wir planen nämlich ein erstes kleines Community-Event, nennen wir es einfach mal. Und zwar auf Fabis Initiative planen wir einen kleinen Surftrip, vermutlich nach Holland oder auch nach Norddeutschland an die Nordsee, je nachdem, wo die Swell-Vorhersage am besten ist. Anfang März das Ganze geplant. Wir werden in den nächsten Folgen hier im Februar jetzt einige Details darüber mal immer mal droppen und immer mal kurz wieder drüber sprechen. Auf jeden Fall eine Möglichkeit, Fabi und mich näher kennenzulernen, einfach mal über Boards zu quatschen. Fabi wird einige seiner Time Machine Boards zum Testen mit haben, die er auch jedem zur Verfügung stellt zum Ausprobieren. Und vermutlich werde ich sogar noch so ein paar Special Guests aus meinem Podcast hier schon mit dabei haben, die auch schon Interesse angemeldet haben, mitzukommen. Wird bestimmt eine coole Aktion. Sei herzlich eingeladen, uns einfach dort zu treffen. Details folgen in den nächsten Episoden. Ansonsten vielen Dank wieder mal an Markus von Freaks of Fashion. Der hat sich diesen Monat tatsächlich ein Stück weit überschlagen. Ich habe sämtliche Episodencover schon vollständig und ihn ganz schön bombardiert mit Sachen, die ich von ihm brauche. Und da ist eine Menge nettes Design dabei, kann ich schon mal sagen. Von daher, danke Markus.
Werbung Ende.
Dann können wir uns ab heute erstmal wieder guten alten First World Problems widmen, würde ich sagen. Fragen wie, welches Surfboard wähle ich, zu welchen Wellenbedingungen, zu welchem Skill-Level oder auch einfach zu welchem Surfstil, den ich bevorzuge, etc. Beziehungsweise, was gibt's überhaupt für relevante Shapes? Und das soll dann heute auch so der Einstieg in unseren Surfgear February sein. Yeah, baby, check it out. Keine neuen Spotify-Kommentare so far. In dem Sinne, Fabi, mal so die Frage, gibt es für dich noch Bedingungen, wenn du irgendwo hinkommst, wo du tatsächlich auf ein gutes altes Softtop-Banana-Board zurückgreifen würdest? Oder hast du für alles eine andere Lösung?
Also ich habe einen Softtop, so ein Siebner, das ich auch immer auf meinem Dach habe. Und ich nehme das öfter im Sommer, wenn irgendwie so für so Beach Days, wenn so Onshore-Schwabbel ist, dann nehme ich das einfach und surfe das dann ohne Leash oder ohne Finnen oder mache irgendwelche Faxen oder ach, im Sommer, wenn dann irgendwie 1000 Leute am Strand baden sind, dann habe ich keine Lust, irgendwie da jemanden mein Board in die Fresse zu schlagen.
Ja.
Und wenn dann auch nur so ein Shorebreak oder irgendwas ist, dann nehme ich mein Softboard und schrabbel mit dem ein bisschen rum und nutze es als Luftmatratze. Manchmal angel ich auch von meinem Softboard.
Ja, also. Ja, okay. Ja, das hat ja richtig gut Auftrieb, so das Ding. Ne? Da, viel besser geht's kaum dann.
Auf jeden Fall. 80 Liter oder sowas.
Aber grundsätzlich sonst für, sagen wir mal, kleinere, nicht so kraftvolle Wellen. Longboard würde ich jetzt mal annehmen, könnte man nehmen. Und vielleicht starten wir mit dem einfach mal. Ich überlasse die Struktur des Ganzen heute einfach mal dir so ein bisschen und du erzählst ein bisschen und ich stelle einfach Rückfragen, würde ich sagen.
Ja, das ist ein guter Plan. Ich bin tatsächlich ein passionierter Langbrettsurfer. Ich sage jetzt mit Absicht Langbrett, weil es ich würde beim
Kontrast zu meiner Einleitung.
Genau. Nein, ich dachte mir, wir strukturieren einfach mal heute von Lang- zu Kurzbrett.
Ja.
Und dann starten wir einfach gleich beim längsten Board, also längsten mir bekannten Wellenreitboard. Oder vielleicht nochmal ganz so zum Einstieg noch. Ich sag mal, Surfboards sind halt, es ist sehr subjektiv. Also alles, was ich jetzt sagen werde, ist wahrscheinlich eine sehr subjektive Meinung von mir. Ich versuche das sehr neutral zu halten, aber das würde jeder, wenn du 10 Leute fragst, kriegst du 10 andere Antworten.
Mhm, ja.
Nur nochmal so von, vielleicht zum Einstieg einfach.
Disclaimer.
Genau. Nee, ich würde mit dem allerlängsten Board Shape starten. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt vielleicht schon mal davon gehört hast. Kennst du einen Glider?
Kann sein, dass ich es mal irgendwo in einem Buch gelesen habe, als ich hier so zur Geschichte von Surfboards und sowas recherchiert habe, aber nicht so bewusst jetzt gerade, nee.
Ein Glider ist eigentlich ein Board, das sieht aus wie ein riesig überdimensionaler Zahnstocher. Es ist so sehr spitz vorne, sehr spitzes Teil.
Ja, ja.
Single Fin, teilweise Twin Fin, also eine oder zwei Fin. Fin haben wir noch nicht behandelt, deswegen sage ich das einfach mal nochmal so. Und ein Glider ist ein sehr traditionelles Board. Das ist wirklich auch, wie der Name sagt, zum Gliden da. Einfach nur die Welle entlang trimmen, gleiten und einfach das Face runterfahren, down the line.
Also sehr ursprünglich, wie es früher in den Anfangszeiten, sagen wir mal, Anfangszeiten nach dem alten Hawaii war.
Auf jeden Fall, also ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist ein sehr klassisches hawaiianisches Shape, oder der Ursprung vom Glider ist in Hawaii. Aktuell, ich sehe viele Glider in England, ich sehe viele Glider überall an Stellen, wo man die nicht vermutet. Also es gibt auch wenige Leute, die noch Glider shapen. Also Bing zum Beispiel macht noch Glider oder Dad Cooks und so ein paar große auf jeden Fall. Ryan Birch. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall die sind dann, dass wir mal so eine Länge einordnen, ein Glider ist dann ein, ich sag mal, 10 bis 12 Fuß Board.
Oh ja.
Ich habe vor kurzem einen 14 Fuß Glider gesehen. Aber
das kriegst du nicht mehr aufs Autodach, würde ich mal sagen, oder? Vom Kombi.
Keine Ahnung, ey. Also, du brauchst auf jeden Fall einen Reisebus. Ja, nee, weil ich wollte die ganzen Board-Kategorien mal so grob in Range einordnen. Mhm. Ja, aber ich sag mal, den meisten Leuten, die es hier zuhören, denen wird selten ein Glider über den Weg laufen. Ich surfe einen Glider bei kleinen Conditions, aber auch bei sehr großen an Point Breaks.
Okay, ja.
Ja, voll. Also im Baskenland surfe ich viel Glider.
Kriegt man das denn anständig geturnt noch tatsächlich dann?
Auf jeden Fall, durch das Pintail.
Ja, ja.
Mhm. Es ist tatsächlich sehr instabil, also es ist ein sehr shaky Board, man muss präzise, langsame Bewegungen machen und es ist auch, man Nose Rider zum Glider, man läuft nach vorne, nach hinten, aber das nach vorne laufen hat eher was mit Beschleunigen zu tun und nach hinten laufen ist wie Bremsen. Mhm. Ja, genau, und wenn du halt einen Turn fahren willst, Fuß nach hinten und rüber da, wow. Also es geht sehr gut.
Okay.
Ja. Aber das würde ich relativ kurz anschneiden, das Board, weil eigentlich das klassische lange Board, das jedem bekannt ist, ist halt so das Longboard. Ja,
ja, klar.
Wobei sich ein Longboard wieder in zwei Parts splittet. Ich würde sagen, das müssten wir hier fast auch aufsplitten. Einmal ein Performance-Longboard und einmal, sag ich mal, Nose Rider.
Mhm, ja.
Ja. Nose Rider ist ja eigentlich ganz klassisch, wie die man aus den ganzen Videos kennt. So nach vorne laufen, auf der Nose stehen, Hang 5, Hang 10, die Zehen drüber. Der Nose Rider zum Beispiel, der hebt sich ganz arg durch seinen Shape ab. Der hat eine sehr parallele Outline, sag ich mal. Und in der Nose vorne haben die ganz oft so ein relativ spezielles Concave, wodurch das Board liftet. Also du willst halt, wenn du auf der Nose stehst, willst du, dass das Board geliftet wird. Nose Rider ist nicht leicht zu surfen, weil er sehr flat ist insgesamt. Eines der wenigen Boards ist auch mehr Rocker im Tail als in der Nose, also weiter am Tail hoch geht wie in der Nose.
Kurz eingegrätscht, in der nächsten Folge wird es dann auch um die Kurven im Surfboard gehen, wo wir das Ganze mit Rocker und Concave und sowas nochmal näher beschreiben. Also der wird dann direkt dann anknüpfen.
Genau, deswegen versuche ich das gerade auch relativ nur klein anzuschneiden, das Ganze mit den ganzen Kurven.
Ja.
Und dann eigentlich dagegen jetzt das Performance Longboard. Wie der Name schon ist, man will es performiger surfen, die haben oft irgendwie ein schmaleres Tail, ein pinnigeres Tail. Andere Finnen teilweise werden da halt gesurft, andere Rocker. Einfach, wenn man versucht dann mit einem Longboard echt moderne Manöver zu fahren.
Mhm.
Also der Nose Rider ist eher für dieses klassische Trimmen down the line, Nose vor, wieder zurück, und mit einem Performance Longboard versucht man dann schon so Cutbacks zu fahren, was dann das ganze Board aber mit ein bisschen mehr Rocker macht, weil du ja einfach, du willst einen Cut, bei einem Cutback muss man einen ganz großen Radius fahren.
Ja. Das heißt auch, die Nose ist bei dem Nose Rider halt wirklich so gestaltet, dass es wahrscheinlich unheimlich schwer ist, so ein Brett zu Nose diven, ne? Das mit einem normalen Surfboard ja dann recht leicht passiert, also mir auf jeden Fall.
Also es ist nicht leicht, einen Nose Ride zu machen, aber mit einem Nose Ride auf jeden Fall am leichtesten. Ja. Also man kann im Endeffekt einiges Nose Riden. Ich habe mit meinem Fisch schon genose-ridet. Ist auf jeden Fall am leichtesten, weil es so konzipiert ist, dass du auf der Nose einfach stehen kannst. Das ist, durch das Bottom Shape in dem Board liftet es dir, das Board funktioniert eigentlich am allerbesten auf der Nose, gefühlt.
Ja,
ja, es fühlt sich verrückt an, wenn man das erste Mal so einen richtig gut geshapten Nose Rider surft. Das ist krass, weil man kann da vorlaufen wie auf so einer Tanzfläche.
Krass, ja.
Ja, ich weiß nicht, hast du irgendwelche Fragen zum Longboard sonst noch?
Vielleicht wieder nochmal die Einordnung in der Größe. Ab wo würde man sagen, startet ein Longboard? Ab welcher Zoll oder Fuß, meine ich?
Gute Frage, da hatte ich vor kurzem auch eine Diskussion.
Mhm.
Weil jemand wollte von mir ein Board kaufen und meinte so, er hätte gern so ein 8-Fuß Longboard, dann sage ich, das ist kein Longboard.
Ich hätte jetzt gesagt, ab 9 könnte ich mir vorstellen, beginnt's, oder?
Ja, also tatsächlich viele surfen 9er Longboards. Ich finde 9er fast zu kurz. 9er ist meines Erachtens ein Performance Longboard.
Mhm.
Nose Rider für die eine normale Körpergröße auf jeden Fall immer über 9,2, 9,4, so. Ich würde sagen, sagen wir mal zwischen 9 und 10.
Mhm. Okay.
Ja. Ja, was dann auch, also dann macht das die Abstufung eigentlich ganz gut, weil ab 10 sind es dann meistens eigentlich Glider.
Ah, es gibt weniger,
die Longboards dann sind über 10. Vom Shape her so macht es gar keinen, also meines Erachtens keinen Sinn, einen Nose Rider zu shapen über 10. Aber vielleicht, wenn jemand sehr groß ist, wenn jemand ein 2-Meter-Mensch ist, auf jeden Fall. Also Longboard hat viel mit Körpergröße und Beinen und so zu tun.
Mhm.
Ja, voll. Also, ja, arg viel mehr gibt's eigentlich zum Longboard gar nicht zum Sagen. Ich würde das ist noch wichtig. Viele Leute meinen so, ich fange mit einem Longboard an zu surfen, weil es easy ist. Ein Longboard ist ein fucking gefährliches Vehikel im Lineup. Und ich mag's gar nicht, wenn jemand sein Longboard nicht unter Kontrolle hat, weil ich hab 2-mal ein Longboard an meinen Kopf bekommen und es war sehr unangenehm.
Ich habe auch mal eins an den Kopf bekommen, das weiß ich auch noch. Das war auch jemand, der war in Cornwall, jemand aus Hamburg, der auch gerade erst begonnen hat und hatte so ein fettes Longboard und ich habe das einmal frontal ins Gesicht und danach hatte ich überall Fiberglasstückchen im Mund und ich dachte, es wären meine Zähne in dem Moment. Und er so, kurz Panik bekommen, weg, okay, es ist nur Fiberglas von dem Brett, aber da dachte ich auch, Alter, gut. Muss besser aufpassen hier.
Ja, voll. Also das ist auf jeden Fall nicht das Anfängerboard. Ja. Ja, dann können wir eigentlich gleich zum nächsten kommen, weil es ist sehr ähnlich, knüpft eigentlich ziemlich gut an. Also als nächstes würde ich das klassische Malibu machen. Ganz klassisches Surfboard-Shape, Malibu, kommt aus Hawaii, glaube ich, auch das Shape. Ist im Endeffekt ähnlich wie ein Longboard, also breites Tail, breite Nose. Zu den ganzen Nose- und Tail-Shapes kommen wir später dann bei den Kurven oder bei der nächsten Folge. Aber auf jeden Fall hinten breit, vorne breit, sehr parallele Outline, was es einfach gut gleiten lässt. Auch wenig Rocker, also man bewegt sich so in der Range zwischen 7 und 8 Fuß dann, oder sagen wir mal zwischen 7 und 9 Fuß, und ist eigentlich meines Erachtens das perfekte Anfängerbrett. Gibt's in allen Finnen-Setups, habe ich mit 1, 2, 3 Finnen schon gesehen. Anfänger empfehle ich 3 Finnen, einfach wegen der Stabilität. Ansonsten eigentlich sehr ähnlich wie ein Longboard, nur ein bisschen kleiner. Also wie ein Performance-Longboard, würde ich sagen.
Mhm. Genau, also für mich war es, als ich mir meinen 7.6er damals in Cornwall gekauft habe, war für mich tatsächlich auch ein ganz neues Surferlebnis plötzlich, weil ich vorher, das muss ich dir immer unbedingt auch nochmal zeigen, mein erstes Surfboard, das ich hatte, wie man das einordnen würde. Das war irgendwie so ein funny Shape und ich kam da nie so richtig gut mit klar. Mit diesem Malibu, das ich mir dann gekauft habe, war das gleich ein super gutes Surfen für mich, ja.
Ja, das muss mir auf jeden Fall mal zeigen. Ja, Malibu auf jeden Fall, meines Erachtens. Also nach dem Softtop dann das erste gute Board. Man kann sehr viel Spaß haben mit einem Malibu. Also auf jeden Fall. Ich surf sowas auch manchmal. Also mein Malibu ist ein bisschen kürzer. Meins ist 6, 4, 6, 7. Also kurz vor 7. Mhm. Dann wird es wahrscheinlich ein 6-10er sein.
Ab wo beginnt ein Mini-Malibu? Das gibt's ja auch noch irgendwo, ne, als Begriff.
Ich weiß es nicht. Also das finde ich ganz schwer, Mini-Malibu und Malibu zu differenzieren. Ja. Ich würde einfach vielleicht, für mich gibt's kein Mini-Malibu, für mich ist es einfach ein Malibu und das geht von, sag ich mal, 7 bis 9 oder vielleicht auch kürzer, keine Ahnung, aber für mich ist das dann alles ein Malibu. Mhm. Aber ich finde es einfach ein dankbares Shape. Es ist breit, es ist dadurch easy zu paddeln, liegt sehr stabil durch die Breite. Und halt auch durch diese parallele Outline. Und dadurch wird es aber dann auch sehr schnell, hat viel Volumen. Oft, und dadurch, dass es so breit und parallel ist, viel Volumen unter der Brust. Mhm. Und du willst ja dieses Volumen unter der Brust haben, vor allem am Anfang, um easy zu paddeln oder zu gleiten.
Ja.
Um einfach früh in die Welle zu kommen, dass du mehr Zeit hast, über den Takeoff nachzudenken.
Ist halt auch einfach wirklich ein Mordsunterschied, ne? Ob du, wenn du ein Board mit viel Volumen hast, dann das Paddel ist auch beim Rauspaddeln, ne? Gut, Duckdives oder sowas sind dann ein anderes Thema, aber das bloße Rauspaddeln oder halt Tempo machen ist so ein Unterschied mit einem mehr Volumen-Board, als wenn du ein kleineres auf einmal unter dir hast.
Ja, voll, also ich mache halt Turtle Rolls einfach. Wenn man die Turtle Roll irgendwann mal perfektioniert hat, super.
Ja.
Super, also ich paddel in sehr großen Lineups mit langen Boards raus, also sehr große Wellen.
Ja,
es geht gut. Man findet sich zurecht. Also Malibu auf jeden Fall meine Empfehlung für jeden als erstes nicht Softboard, Hardboard sagt man, oder? Ich weiß nicht, wie Hardboard klingt irgendwie komisch.
Ich gebrauche den Begriff auch immer und denke auch jedes Mal, irgendwie schuhe ich mich auch schwer mit dem Begriff, aber naja.
Genau. Fiberglassboard.
Ja.
Vielleicht.
Vielleicht für die nächste Folge, ich gucke nochmal, wo du sagtest, der Shape kommt vermutlich auch aus Hawaii. Malibu würde man ja jetzt denken, kommt natürlich aus Malibu, aus USA. Ist aber, habe ich glaube ich auch nicht in meiner Folge Geschichte des Surfboards bisher erwähnt. Das gucke ich mal nach für eine der nächsten Folgen. Ansonsten auch, wer sich für die Historie interessiert, vielleicht nochmal ganz kurz der Verweis. Folge 99, Geschichte und Evolution des Surfboards mit Jonas von Buchholz Boards, kann man auf jeden Fall eine Menge über die Geschichte des Boards auch noch erfahren. Kleiner Einwurf.
Ja, voll. Ne, ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Ich meine, ich habe mal was von Hawaii gelesen, aber das ist... Ja. Ich glaube, da verschwimmt das Ganze.
Ja, das
aber
ist mir
scheißegal.
Ja, absolut, ja.
Endeffekt ist es scheißegal, wenn das Shape gut ist, mir scheißegal, wo das Ding herkommt.
Ja, bin ich bei dir.
Pass auf, ja, Hast du, wenn du noch keine Fragen mehr hast dazu, dann können wir gerne zum nächsten kürzeren Shape gehen.
Machen wir weiter.
Habe ich jetzt mir zwei notiert, die ich gut finde. Aber ich glaube, wir fangen vielleicht mit dem, was jetzt gerade eben das absolut trendy Board ist, das Midlength an. Mhm. Ist ja dank Mikey February und Torin Martin ist das Midlength in einen ganz anderen Fokus wieder im Surfen gerutscht. Ist ein sehr schwieriges Shape, finde ich, zu differenzieren, weil ein Midlength ist, also sag, gehen wir von der Länge, sage ich mal, ist meines Erachtens irgendwas zwischen 6 und 7, 8 oder so. Also nicht ganz 8, ab 8 finde ich ist schon kein Midlength mehr, also ist dann schon lang. Mhm. Aber Midlength ist halt meistens ein Board, das sehr gut gleitet, aber noch sehr gut performt. Also gerade so wie Torin Martin surft, der surft ja oft ein 7-2er, das aber dann sehr dünn ist, aber trotzdem sehr wenig Rocker, aber halt dann ein sehr dünnes Tail, dass das Tail schön einsinken kann und arbeiten. Er surft meistens als Twin, es gibt aber Midlength als Thruster, als Quad, also es gibt alle Fin-Setups bei Midlength. Also aber es ist eigentlich ein Shape, das man aktuell erwähnen muss, weil es sehr in ist, sage ich mal, dieses performige, mittellange Board. Also das ist schon die Idee, dass dieses Board sehr, sehr performig ist und sehr wendig, mhm. was dadurch bezweckt wird, dass es sehr dünn ist. Also die haben meistens nicht viel Volumen eigentlich. Also die Dinger, die Torin Martin surft, die sind 7-2er und haben 40 Liter. Ja. Mhm. Mein Fisch zum Beispiel, der ist 5-6 und hat 40 Liter.
Ja, ist interessant, dass man dann eigentlich irgendwo dieses Performance-Board in ein langes Board umsetzt. Ne? Das zeigt, dass auch immer wieder viel experimentiert wird und unterschiedliche Stile irgendwie in unterschiedliche Bereiche irgendwo zu implementieren. Ne? Ganz
geil. Ja, also im Endeffekt ist es ja kein wirkliches Performance-Board, aber es werden halt Performance-Manöver auf dem Board gefahren oder auch Barrels. Mhm. Wobei sich in der Barrel total anbietet, das Board, weil die oft auch eine sehr lange Rail haben, die sehr gut im Wasser haftet und das Ding ist ja an einem Surfboard, was viele Leute vergessen, das Rail ist halt ein super wichtiges Objekt und die haben die Midlengths sehr dünne Rails, heißt die Rails können richtig weit in die Welle einsinken und du hast ein langes Rail, das weit in der Welle eingesunken ist, heißt du hast sehr viel Halt. Mhm. Was ist gerade für die Barrel Rides von Torin Martin sehr effektiv macht, glaube ich mal. Und dann arbeiten die ja viel mit so sehr pinny Tails, sag ich mal, oft round Tails, pin Tails, also sehr runde oder spitz zulaufende Tails, was es dann auch wieder super wendig macht. Mhm. Ja, je breiter das Tail, je unwendiger wird das Board, je schmaler das Tail, je wendiger, sagen wir mal so, als kleine Faustregel.
Mhm. Kommen wir auch in der nächsten Folge gezielter drauf, über die Rails hatte ich ja auch hier mit dem Stefan von Tripsticks schon mal gesprochen, ne, dass halt diese klassischen Inflatable mit der Dropstitch-Technologie halt gar nicht gehen, weil die halt total so eine Luftmatratzen sind, die darauf wegrutschen und wenn man dann schärfere Rails hat, dann geht das gleich anders schon. Ne?
Ja, genau. Also da geht's halt, also ein Rail ist ein hochkomplexes Ding am Surfboard, da kommen wir aber auf jeden Fall noch genauer drauf, ja. Midlength ist halt oft irgendwie eine Symbiose aus einigen Shapes, von dem her ist es eigentlich schwer einzuordnen, aber ich wollte es einfach mal erwähnen, weil es sehr, sehr trendy ist. Jedes Brand hat mittlerweile so sein Midlength, so ob es Channel Island ist. Bei Mayhem weiß ich es nicht. Aber Channel Island hat auf jeden Fall das Twin Pin und hat dieses Single Fin, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja. Mhm. Voll.
Ja, spannend. Hatte ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Also sicherlich schon gesehen, aber dass es ein extra Board ist, das auch dann wieder kategorisiert werden kann. Ja. Mhm.
Ja, also es ist oft eine Art Hybrid aus vielen Boards, sage ich mal. Aber es ist schon als ein eigenes, eigene Kategorie Board mittlerweile eigentlich. Mhm. Dann würde ich als nächstes das, ich weiß es nicht, ob ich es wirklich als einzelnes einordnen soll. Ich finde es ein zu erwähnendes Shape, was sehr cool ist. Es ist ein Egg-Shape.
Mhm. Wäre auch mal eine Frage gewesen. Das habe ich mir als zweites Board ja zugelegt. Ein Egg. Und so richtig weiß ich auch nicht, was es jetzt eigentlich damit auf sich hat.
Ja, bist glücklich mit dem Egg?
Ja, ich muss zugeben, ich hab's, seit ich es mir gekauft habe, das war schon, als ich schon Vater war und ich bin nicht so schrecklich viel in Wellen gekommen und habe dann meistens mein größeres genommen, weil ich eh total außer Form war. Ging aber schon ganz okay. Also ich habe schon gemerkt, okay, ich kann's gut paddeln, krieg auch die Wellen damit und halt, ja, ich bin halt das größere gewöhnt, von daher so, was ich da mit dem hinbekommen habe bisher, so schwer zu sagen. Aber guten Eindruck hatte ich eigentlich, ja.
Okay, jetzt zum Egg, also längentechnisch wieder, ich würde sagen zwischen 15 und irgendwas kurz vor 7. Egg, wie der Name schon sagt, also es ist ein sehr rundes Board, vorne und hinten sehr rund, was dadurch das Tail relativ breit werden lässt und auch die Nose und eine sehr parallele Outline. Heißt, es ist kurz und schnell und hat viel Volumen und hat viel Auflagefläche. Also es ist sehr stabil. Ich finde, es ist ein sehr, ist ein gutes Board, so gerade vielleicht für den Deutschen, an den deutschen Surfer gedacht. So, man macht im Jahr seine 2-3 Surftrips irgendwie. Man fliegt viel, heißt bis zu 2 Meter ja. Reisegepäck ist gut.
Genau, das war für mich auch ein Grund, das mal nochmal zu besorgen, damit man es einfach besser transportieren kann.
Genau, und da ist meines Erachtens ein Egg einfach ein sehr, es verzeiht viel, es ist relativ leicht zu surfen, gibt's auch mit verschiedensten Fin-Setups. Ich bin schon in Single-Egg gesurft, ich bin mit Twin-Fin, ich bin als Thruster gesurft, Quad noch nie, gibt's aber auch. Und ich sag mal, für so ein One-Board-Quiver ist eigentlich, wenn man bei den Anglizismen heute schon sind, ich könnte Grüße raussenden an jemanden von ein paar. also für so ein One-Board-Quiver würde ich sagen, ist ein Egg eigentlich sehr geil. Das einzige Ding ist, wo der Surfer sehr vom medialen Einfluss geschädigt ist, es sieht halt nicht so cool aus, weil es hat keine super spitze Nose.
Ja, ja. Kein Fishtail dazu noch irgendwie.
Ja. Aber trotz all dem, ich finde es ein cooles Board. Durch das Round Tail, es ist wendig, es ist schön leicht auf dem Tail, es floatet gut. Man kann die oft noch duckdiven, was auch ein Aspekt ist.
War auch eine Idee von mir, dass ich das mit dem vielleicht auch irgendwie auf die Reihe kriege. Da kann ich noch nichts zu sagen. Ich bin fest gewillt, es intensiver zu testen.
Ja, ich finde es ein super Board. Ein Egg, super Board, empfehle ich immer. Ist halt auch, also es hat wenig Ecken, heißt, es kann wenig Ecken abschlagen, oft. Es kann schon mal keine spitze Nose abbrechen.
Ja.
Was ist wieder zum den Travel-Aspekt? Also,
Absolut, ja.
Ja. Wobei ich jetzt von dem Egg direkt zu einem sehr verwandten Board gehen würde, was dann das Fish ist, was ja Ultra-Klassiker ist.
Ich glaube, ich wollte mir damals einen Fish zulegen und habe bei Fritboards war das damals, hatte ich dann auch angerufen und wurde auch ein bisschen beraten und wir sind dann auf das Egg gekommen, das vielleicht besser für mich auch noch tauglich war. Ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig genau warum. Ich glaube, das war auch gerade noch zusätzlich gerade ganz günstig zu kriegen und dann habe ich gesagt, jo klar, passt.
Ah ja, guck. Ja, genau, Fish, super Klassiker. Vor allem für unsere Europa-Sommerwellen eigentlich eines der beliebtesten Boards. Woran erkenne ich einen Fish? Also ein Fish ist eigentlich das Hauptkriterium, das Tail, ja. Dieses mit diesen zwei Spitzen, das ausschaut wie so eine Fischflosse.
Mhm.
Die zwei Spitzen sind eigentlich was sehr Intelligentes, worauf wir gleich dann drauf zurückkommen. Vielleicht beim Fisch können wir ganz kurz zu den historischen Aspekt. Also das war eigentlich ein Kneeboard ursprünglich. Das ist man auf den Knien gesurft ursprünglich.
Okay.
Bis mal einer aufgestanden ist. Ich weiß nicht, wusstest du das?
Nee.
Also das erste Fisch, also da gibt's eine Doku, sehr cool. Ich glaube, die ist mittlerweile auf YouTube. Ich habe die auf Red Bull TV damals gesehen. Wurde halt aus einem gebrochenen Longboard geshaped, ja. Und das wurde dann zuerst auf den Knien gesurft und irgendwann mal ist er dann aufgestanden, so. Es gibt ja immer noch so ein paar OGs, die das auf den Knien auch surfen, da sieht man regelmäßig so ein paar coole Clips, das finde ich lustig. Ja, nur ganz kurz zum historischen Aspekt. Aber das Fisch ist eigentlich ein absolut geiles Sport, finde ich. Also ich shape mittlerweile viele Fische, weil ich es geil finde. ein Fisch ist eigentlich ein ziemlich geiler Allrounder. Also das Board ist kurz, was es halt sehr wendig macht. Das macht es geil, überall mitzunehmen. Also wir bewegen uns in der Range wirklich jetzt bei einem Fisch, sag ich mal, zwischen 5 und 6. Ja, also ich finde, über 6 ist kein Fisch mehr.
Okay.
Außer man ist groß und massiv oder, also, aber ich sag mal, für den durchschnittlichen Typen Surfer ist alles bis 6 auf jeden Fall am geilsten zu surfen. Mhm. Ich selber surfe einen, also ich bin 1,75 groß, wieg fast 80 Kilo und ich surfe einen 5,6er Fisch und ein 5,9er habe ich. Nur so, vielleicht, dass man auch mal so eine kleine Relation hat. Der Fisch ist halt, ja, genau, hat also eine spitze Nose, ist sehr breit, sehr bauchig, hat den White Point, also ein Surfboard hat immer einen White Point, heißt der breiteste Punkt, der ist sehr weit vorne, eigentlich unter der Brust, was es wieder geil gleiten lässt. Unter der Brust ist auch sehr dick, also wirklich teilweise 3 Inch, wie ein Longboard dick.
Ja,
stimmt, ja. Und an den Rails gehen die dann oft sehr weit, also gehen die dann schon, also man macht die Rails, dass die dünn werden, macht man wie so eine Kante oft rein. Es ist schwer bildlich zu erklären, aber man geht an den Rails runter, dass die trotzdem dünn werden, dass die halt, dass die leicht einsinken. Aber da kommen wir vielleicht einfach bei den Kurven, dann versteht man das Ganze ein bisschen besser. Und was halt die Magic an einem Fisch ist, also das Tail ist ja in dem Moment, wo du ein Manöver fährst, ist das Tail ja schon so eine Art Finne von deinem Surfboard. Mhm, genau. Was viele Leute vergessen. Und durch diesen Cut rein, dass das dann zwei so Spitzen sind, ich sag mal, übertrieben ist ja ein V reingeschnitten, ja. Ich schneide teilweise ein V rein, weil ich es lustig finde. ist ja mit ein bisschen Rundung eigentlich. Und wenn du dann in den Turn gehst, sinkt das ein, weil du nimmst ja einen Haufen Volumen raus durch den ganzen, das Material, das du wegnimmst. Das sinkt richtig tief ein und dadurch hast du halt wie eine Finne, die dir super Halt gibt. Und ein Fisch hat auch ein super breites Tail, ist aber super wendig, trotzdem allem noch, weil einfach da das wenig Volumen im Tail, sehr kurz, sehr leicht, sehr skaty, sagen viele. Also das ist auch der Grund, wie ich aufs Fisch kommen bin, weil ich Skater bin und ich feiere es. Also ja. Ich habe auch noch nicht meinen perfekten gefunden. Ich glaube, Fisch ist ein sehr komplexes Board, vor allem dann bei Finnen-Thema. Es gibt ja von 1 bis 5 Finnen, Fisch. Aber meines Erachtens ist ein Fisch ein Twin. Twin Fin, Fisch ist einfach most classy. Ja. Board. Ganz simpel, finde ich einfach. 2 Finnen, ein Board.
Können wir auch vorstellen, wenn man gerade hinten das Tail, den Fischtail eigentlich schon als Finne irgendwo mit benutzt, dass man dann nur noch 2 zur Unterstützung an den Seiten hat, ne? Dass das schon irgendwie auch Sinn macht, so, ne? Von der.
Ja, und ich bin ja eher so ein puristischer Typ und ich mag's simpel gern. Also je weniger, je mehr, deswegen surfe ich auch so gern Single Fins. Aber und deswegen meines Erachtens reicht das Twin. Finde ich geil. Ich mag einfach dieses breite Tail, super breit. Und das finde ich einfach geil. Und Fisch halt durch die Breite, also es ist fast so breit wie ein Longboard, ist fast so dick wie ein Longboard, ist aber mega kurz. Kann man sich auf jeden Fall jetzt gleich mal schon wahrscheinlich denken, dass es eine super Gleitmaschine ist. Es ist super schnell. Das ist, was ich anfangs Probleme hatte. Es ist schnell. Kam mir teilweise abhanden. Also als ich meine erste Session mit dem Fisch, ich weiß noch, es war in Dänemark, oh Gott, und ich bin immer so paddelt und ja, die Nordseewellen sind eh so punchy oft und dann hat die mich direkt angeschoben schon irgendwie und dann ist das Ding losgerast und ich war nur so am Bodyboard, so ich habe gar keinen Take auf ihn bekommen, so wow, was ist denn hier los? Ja, und so ein Fisch ist schon nicht so einfach zu surfen, weil das sehr loose ist. Es ist mega loose. Man kann ja auch so ein bisschen sliden und
ja. Das heißt also, wenn man vom größeren Board umsteigen möchte auf kürzer, dann wäre nur Zwischenschritt das Eck quasi und man könnte dann zum Fisch weitergehen, so ungefähr.
Im Nachhinein, ich hab dann mir nach dem Fisch mir auch ein Egg nochmal zugelegt und bin dann vom Egg wieder auf meinen Fisch, weil ich surf eigentlich ein Board erst gerne, wenn ich meine, ich kann's, also ich bin auch dem mächtig. Ich habe mir das Fisch zu früh gekauft. Ich würde mir nicht direkt einen Fisch kaufen. Viele haben so, okay, jetzt war ich im Surfcamp und ich habe gehört, ein Fisch ist ein gutes Anfängerboard, weil es gut gleitet, ich hol mir einen Fisch.
Ja.
Das ist echt auch so ein Ding. Und es schaut halt maximal stylisch aus.
Ja, klar. Ja, ja.
Also, der Surfer heutzutage schaut ja nur drauf, dass es cool ausschaut, wenn man am Strand entlang läuft.
Das Wichtigste.
Ja, natürlich. Schön am FKK-Strand entlang flanieren im Neo.
Das Gute ist, heutzutage sind dann auch schon wieder so viele Menschen im Wasser, dass es auch, wenn du dann scheiße performst, nicht mehr so auffällt, weil dich keiner mehr von den anderen 100 unterscheiden kann. Wenn du nicht noch eine goldene Wetsuit anhast dabei.
Ja, voll. aber Fisch auf jeden Fall meine Empfehlung also vor allem für einen ambitionierten deutschen Surfer, finde ich, ist ein Fisch ein Must-Have in jedem Quiver. Also, ich habe öfter schon meinen Fisch so, wenn ich mich für ein Board entschieden habe, so wenn ich irgendwie einen Trip hatte, wo ich jetzt vielleicht nur ein Board mitnehmen konnte, auf jeden Fall zu einem Fisch gegriffen. Das ist meines Erachtens immer eine gute Wahl.
Ja, cool. Das. Ja. Kann man sich im Hinterkopf behalten.
Ja, genau. Also ich habe das jetzt mit dem Tailshape und so einfach jetzt auch nur relativ kurz mal angeschnitten, weil wir da auf jeden Fall eh noch genauer drauf zurückkommen. Aber einfach, wichtig ist nämlich zu wissen einfach, dass das Tail sehr breit ist und das macht's schnell. Mhm. Vielleicht.
Ja. Genau, ja, kommen wir in der nächsten Folge direkt am Donnerstag dann drauf.
Genau. Und wir waren ja gerade eben schon so beim Posen. Da komme ich zu einem Surfboard. Jeder hat's und keiner kann surfen.
Ich hab's nicht, aber ich kann's auch nicht surfen, garantiert nicht. Ich hab's mich nicht getraut, sondern hatte tatsächlich so den Aspekt, pass auf, ich weiß doch, dass ich nicht kann. Jetzt muss ich mir nicht noch die Blöße geben und mit einem Shortboard am Strand ankommen und dann da so richtig ablosen.
Genau, ja, du sagst es gleich. Also das Shortboard, oder ich nenne es immer Performance-Shortboard, weil ich ich finde Performance-Shortboard ist schon der offizielle Begriff vielleicht. Ja, nein, also natürlich können das ein Haufen Leute surfen, aber viele meinen so nach ihrem ersten Surfkurs, sie brauchen jetzt ein Shortboard. Ey, ich hatte mir auch direkt ein Shortboard gekauft. Und so viele andere auch.
Klassiker.
Ja, also man kann sich mit sehr vielen Surfern unterhalten, die direkt ein Shortboard hatten.
Ja.
Zum Shortboard. Die Silhouette ist wahrscheinlich jedem sehr bekannt, sehr spitz, spitze Nose, viel Rocker. In den 90ern hat man es mal übertrieben, da haben die halbe Bananenboard, ey. Oder Kartoffelchip, sage ich immer so gern.
Ja, stimmt die. Ja.
Kartoffelchips damals. Ich habe noch so einen Kartoffelchip auch daheim, aber den nehme ich immer zum Paddeln auf dem See, weil es so scheiße ist, dass es wieder zum Paddeln geil ist.
Okay.
Was macht das Performance-Shortboard aus? Also klassisch wird es als Thruster gesurft. Ja, 3-Fin-Setup, 4-Fin-Setup teilweise. Kelly Slater surft mit 5-Fin.
Ist halt Kelly Slater.
Ja, sind mir ein paar zu viele Finnen. macht bestimmt Sinn, er surft ja sehr gut damit, also von dem her. Was macht das Performance Shortboard aus? Also, es hat ja schon auf jeden Fall mehr Rocker, es ist sehr schmal, es ist, es gibt auch verschiedenste Tail Shapes, da gibt's wirklich auch alles von Pin to Square Tail to kleine Fishtails. Ein Performance-Shortboard ist einfach maximal wendig, maximal wackelig, sage ich jetzt mal. Wenn man das erste Mal einen Takeoff macht, ist sehr wackelig. Gleitet eigentlich gar nicht so gut. Ja, also es ist nicht der Aspekt, dass du jetzt wirklich gleitest.
Mhm.
Weil das Gleiten kommt dann über den Speed und über die Performance, über das Welle der entlang pumpen, was mir den, also ich surf sehr ungern Shortboards, wirklich. Also ich, so radikal wie ich Skateboard fahre, so chillig will ich surfen. Also ich will gleiten, ich will trimmen, ich will gleiten. Ich finde doch, wenn ich an Surfen denke, will ich gleiten. Also alle, wo meine Surfboards auch, die ich baue, die gleiten. Ich habe keinen Board, auf den du pumpen musst. Das taugt mir einfach nicht.
Ja, so stelle ich es mir eigentlich auch vor, ne? Wenn ich jetzt überlege, was mir beim Surfen wichtig ist. Also ich hätte bestimmt auch Bock, mal so eine radikale Shortboard-Session zu machen und zu können, aber letztendlich geht es mir beim Surfen auch um was anderes als um diesen heftigsten Adrenalinkick irgendwo. Und da denke ich, bin ich schon mit einem größeren, anderen Board besser aufgestellt.
Ja, auf jeden Fall. Was halt schon Spaß macht, also durch die ganze Outline, durch den krassen Rocker, tust du halt in steeperen Wellen echt viel leichter einfach. Du kriegst nicht so schnell einen Nosedive dann, sag ich mal. Es ist schon schwer, ein flaches Board, ein schnelles Board wie ein Fisch in einer steilen Welle zu surfen, weil du mit sehr viel Winkel anpaddeln musst. Mhm. Aber es geht, also Tor Martin, ich sage immer nur, ja, man sieht, deshalb die krassesten Slabs mit solchen Boards.
Ja, man sieht die wildesten Longboards in Riesenwellen manchmal, ne? Also geht alles irgendwo, wenn man es kann, kann man es, ne?
Ja, ich bin auch immer der Dude mit dem Longboard in den großen Wellen. Also ein Kumpel stellt mich auch immer so vor, wenn wir irgendwo auf neue Leute treffen, sagt immer, das ist der mit dem Longboard bei den Riesenwellen draußen. Das ist der Verrückte.
Solange du es unter Kontrolle hältst und es nicht jemand in der Schnauze haust, aufs Versehen, ist das auch gut.
Ja, dann nehme ich dann auch manchmal eine Leash.
Ja, das hoffe ich doch.
Ich surf meistens ohne Leash eigentlich, aber also mein Longboard, aber da nehme ich die dann auch schon ab und zu.
Bei kleineren Wellen ist es auch wahrscheinlich.
Nee, aber Shortboard, also ja. Ja, also kleine Wellen mit einem Longboard, ich finde, ich hab's so geil unter Kontrolle. Wenn man das unter Kontrolle hat, da kann er, also.
Ja.
Aber es hat auch Erfahrung. Ich empfehle jedem eine Leash. Ich will niemanden zum Leashless surfen hier animieren. Leash is out for dogs, sag ich immer.
Leash is what?
Ja. Leash is out for dogs.
Okay, ja.
Ja, nee. Ja, ich würde das Performance-Shortboard echt relativ kurz anschneiden, weil ich einfach finde, das ist für viele Leute unrelevant und die Leute, für die es relevant ist, die kennen sich aus damit.
Ja,
oder was meinst du, Benny? Hast du Fragen zum Performance Shortboard?
Nee, ich denke auch, wir kommen in der nächsten Folge ja auf die ganzen, was man alles machen kann mit den Rundungen, mit den Rails und sowas. Da können wir das auch nochmal anschneiden. Ansonsten, ich glaube, ne, jeder hat bei fast jeder vierten Surf-Podcast-Episode, egal wer da der Host ist und wie der Podcast heißt, geht's einmal darum, dass man als Anfänger nicht ein Shortboard nehmen sollte, was ganz viele immer wieder getan haben und tun, und ein Shortboard ist einfach für jemanden, der wirklich gut fortgeschritten ist, wirklich ein gutes Skill-Level hat, und man kann sich dann damit beschäftigen, wenn man echt da angekommen ist. Ich glaube auch, das brauchen wir hier nicht großartig weiter thematisieren.
Ja, voll. Nur so als kleiner Abschluss, also das war jetzt echt nur so ein kurzer Rundumschlag über die Surfboards, die es so gibt. Es gibt natürlich auch dann die ganzen Hybrid-Shapes, die sich dann einfach, das Ganze verschwimmt sehr ineinander. Also ein Surfboard ist ein mega komplexes Ding. Es gibt dann noch asymmetrische Boards. Es gibt jeglichen Humbug, alles Mögliche. Von dem her, das war jetzt einfach nur ein kurzer Rundumschlag über die Basic-Sachen. Wenn jemand weitere Fragen hat, kann man sich auch gerne bei mir einfach melden. Mich kann man echt immer anschreiben in Instagram oder so. Ich antworte da voll gerne. Vor allem über Surfboard-Shapes philosophieren kann ich den ganzen Tag.
Genau. Ansonsten auch, wenn man sich bei den großen, wenn man sich ein neues Board kaufen will und sich bei den etablierten Surfshops meldet, sei es ein Fritboard oder es gibt viele, kriegt man ja auch eine Beratung, wie viel Volumen man braucht und alles sowas. Das brauchen wir jetzt nicht weiter groß aufmachen, sondern das kann man dann im individuellen Fall entscheiden.
Wobei ich kein Volumenmensch bin. Das muss ich noch ganz kurz reinkrätschen. Ich finde, Volumen ist nicht das Entscheidende. Ich finde, die Form ist entscheidend, weil man kann über die Form sehr viel Gleiteigenschaft machen und dann braucht man gar nicht so viel Volumen.
Ja, okay, ja, das ist... Je weniger eigentlich, desto besser schon irgendwo, ne, wenn es nicht nötig ist. Also wird ja auch ein bisschen leichter.
Ist alles Masse und ist auch alles, wo dein Rail und dein Tail weniger einsinkt. Was einfach die Performance leiden lässt, weil dadurch hast du halt keine Performance mehr, sondern das Board schlittert einfach nur über das Wasser. Das ist eben, also ich mache viel über Körpergröße und Körperbreite von jemanden und natürlich so grob die Masse, aber ich würde es niemals dem Board sagen, du brauchst 41 Liter Volumen. Also ich schaue mir immer die Person einfach an und dann sage ich, das wäre doch voll ein cooles Brett für dich oder so. Was? Aber das findet jeder für sich raus. Lasst euch auf jeden Fall beraten und kauft dann einfach irgendein Brett.
Ja, genau. vielleicht noch abschließend fällt dir noch was ein zu, so wenn was, je nachdem, was man für einen Stil bevorzugt, was für ein Board da vielleicht geeignet ist, wenn man jetzt schon ein gewisses Skill-Level hat. Ab wo würde man ein Longboard nehmen und vielleicht vom Malibu weggehen oder vom Fisch weggehen? Kann man da irgendwas pauschalisieren?
Da muss ich sagen, Longboard und alles andere, was mit Performance zu tun hat, sind zwei komplette andere Sportarten. Mhm. Also du machst bei dem Longboard einen komplett anderen Take-Off, du manövrierst anders, du turnst anders. Also das Ding ist, man entscheidet sich, glaube ich, irgendwann in seinem Leben. Ja. Also ich finde, wenn man sich entscheidet, ein Longboarder zu werden, dann zieh los, kauf dir ein Longboard und lern's. Und vom Stil her würde ich sagen, ist eher dann so innerhalb den kürzeren Boards, klar unterscheidet sich das. Also wenn man eher carven und cruisy und so, dann würde ich auf jeden Fall Twin Single finden. Wenn man super radikal surfen will, dann auf jeden Fall so ein Truster Shortboard natürlich. Das ist super schwer. Ich muss eigentlich sagen, die meisten Mid-Length-Boards sind halt sehr carvy, cruisy und mit viel Soul. Und alles andere ist dann schon eher performig und radikaler. Vielleicht kann man das so pauschalisieren.
Und da sind wir auch schon wieder bei den verschiedenen anderen Aspekten, die eine Rolle spielen. Das kommt dann, wie gesagt, in den nächsten Wochen, beziehungsweise schon am Donnerstag, das nächste Thema. Wir haben auf jeden Fall noch einmal die Kurven und die Rundungen eines Surfboards. Da machen wir noch einen schönen Titel draus, würde ich sagen, der nett klingt. Dann haben wir die verschiedenen Kerne, die im Surfboard sind, und das Glassing, was da wichtig ist, auch immer auf Umwelt- und Ökostandards und Aspekte ausgelegt. Dann haben wir die Anbauteile, zum Beispiel Finnen und Leash und ähnliches. Und wir wollen auch nochmal den Wachs und eventuell ja so Tailpads und ähnliches thematisieren. Bevor wir dann mal sehen, ob wir noch was hinten dran hängen. Aber das sind so die Themen, die wir erstmal in Sachen Surfboard weiterführen wollen, ne? Darauf freue ich mich, Fabi.
Ja, voll.
Und ich würde erstmal sagen, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Dann hören wir uns.
Jawohl. Und dann gibt's auf jeden Fall deutlich nochmal einige Informationen.
Sehr cool, ja. Gut, dann bis dann.
Ja, selbstredend bin ich im Besitz von all diesen Brettarten, die der Fabi da geschildert hat. Ist ja wohl klar, oder? Ihr kennt mich doch. Ständig nur im Wasser. Ich brauche für jede Welle mein perfektes Board, ey. Das ist einfach mal so. Ja, aber was soll ich sagen? Heute habe ich tatsächlich hier, ich bin hier bei schwabbeligsten Miniwellen im Wasser und habe mir echt mal einen Softtop ausgeliehen. Und rutsche hier mal so ein bisschen rum. Macht auch mal Spaß, da ist gerade eine. Yeah, aber auf der Welle kann ich sogar mit euch weiterreden, während ich hier gerade die kleine Welle absurfe. Jetzt muss ich runter, ja? Vielleicht an der Stelle nur noch mal ein kleiner Aufruf. Ich meine, die Folge war ja wohl super heute, da lernt man ja auch noch mal richtig was. Schreibt doch mal eine kleine Rezension bei Apple Podcasts und gebt mal 5 Sterne bei Spotify. Ich habe das jetzt endlich auch mal getan. Kleiner Tipp, bei Apple Podcasts ganz nach unten scrollen über alle Episoden hinweg, dann findet ihr die 5 Sterne und eine Möglichkeit, eine kleine Textrezension zu schreiben. Haut mal rein, Leute. Da, ich bin schon wieder draußen, die nächste Schwabbelwelle kommt. Yeah. Macht schon Spaß. Tschö, Leute.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.